SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann herzlich willkommen. Man bleibt teils fassungslos zurück, wenn Donald Trump KI-generierte Bilder postet, die ihn als Messias darstellen oder auf denen er von Jesus umarmt wird. Natürlich will Trump provozieren, das gehört offenbar zu seinem Wesen und zu seinem Politikstil, wie auch der lasche Umgang mit der Wahrheit und seine ständigen Übertreibungen. An vieles hat man sich nach 16 Monaten Trump 2 gewöhnt, aber jetzt greift er öffentlich den Papst scharf an, nachdem Leo Trumps Kriegspolitik kritisiert hatte. Darüber sprechen wir, und zwar mit Andreas Püttmann. Er ist Politikwissenschaftler und freier Publizist in Bonn. Hallo, Herr Püttmann.
Hallo, Herr Hofmann.
Was halten Sie denn davon, wenn US-Präsident Trump sagt, der Papst sei katastrophal in der Außenpolitik, er sei schwach und ohne ihn, Trump, wäre Leo gar nicht Papst geworden?
Also zunächst mal ist das Ausdruck einer schwer narzisstisch deformierten Persönlichkeit. Wenn man alles auf sich selbst bezieht, der Papst ist Papst geworden, weil er im Kardinalskollegium Zustimmung aus unterschiedlichen Lagern bekommen hat, aber nicht, weil Herr Trump Präsident der USA geworden ist. Außenpolitisch katastrophal darf Trump Leo finden. Es klingt aber trotzdem etwas nach einem Kategorienfehler, weil der Vatikan betreibt jetzt natürlich nicht Außenpolitik wie jeder x-beliebige Staat, um sozusagen sein Interesse durchzusetzen, sondern er äußert sich in den internationalen Beziehungen bezogen auf seine ethische Lehre. Und insofern ist das auch ein bisschen schräg.
Jetzt ist es so, dass tatsächlich auch manche Kirchenmänner Trump zur Seite springen, etwa Bischof Barron. Wie ist das denn möglich, wenn das Oberhaupt der katholischen Kirche, also Barrons Chef, von Trump angegriffen wird?
Also man muss sagen, dass Barron sich jetzt in einem Tweet, wie es seiner bischöflichen Pflicht entspricht, sein Amt in Einheit mit dem Papst auszuüben, sich distanziert hat von Trumps Papstkritik und die also als unangemessen, als respektlos bezeichnet hat. Eine Kritik, die pflichtschuldig war, aber gleichzeitig eingebettet in erneutes Lob. Und insofern kann man durchaus, also gerade Bischof Barron, als ein klerikales Schoßhündchen des Trumpismus pointiert bezeichnen. Und wir haben auch ein bisschen damit zu tun, weil ausgerechnet dieser US-Bischof im letzten Jahr in Deutschland mit dem Josef-Pieper-Preis in Münster geehrt wurde.
Das ist sicherlich eine Gratwanderung für viele Menschen, die nach, sagen wir mal, Seilschaft, Abhängigkeit oder Netzwerk, wie man es auch immer sagen möchte. Es gibt auch konservative Christen, die Trump für seine Papstschelte kritisieren. Andere springen ihm zur Seite. Trump polarisiert, spaltet die US-Gesellschaft. Das tut er seit Jahren. Er spinnt sein Geflecht von Abhängigkeiten, um Leute bei der Stange zu halten. Wenn wir jetzt die aktuelle Situation anschauen, riskiert er jetzt nun auch eine Spaltung der religiösen Rechten? Das ist ja eigentlich für ihn immer eine sichere Bank gewesen.
Ja, vor allen Dingen führt er die katholischen Bischöfe der USA zusammen, die in sich auch sehr plural sind. Man könnte vielleicht auch sagen, gespalten sind in liberalere, in konservativere. Und die jetzt also plötzlich an einem Strang ziehen und sich verwahren gegen diese Angriffe auf den Papst. Und darüber hinaus gibt es sogar ökumenische Stimmen, auch bei uns, die sich jetzt also befremdet äußern. Und er belebt zunächst mal also durch den Angriff, der ja gegen die katholische Kirche nur ging, alte Ressentiments auch in den USA, die es gegen den Katholizismus ja gab. Der stellt auch im Moment nur etwa 22% der US-Amerikaner. Es gibt fast doppelt so viele evangelische und von denen sind wiederum etwa ein Drittel Evangelikale. Und wie die nun reagieren, ist noch nicht so ganz absehbar. Bei denen muss man sagen, die haben zu 70-80% auch jeweils Trump gewählt, aber zu 20-25% auch nicht. Es gibt sogar ausgesprochene Linksevangelikale und die Evangelikalen sind auch nicht alle so naiv, Trump jetzt für besonders fromm zu halten. Aber er hatte es geschafft, sich als Schützer einer konservativen Agenda der Evangelikalen zu profilieren. Und dieses Image hat jetzt doch erhebliche Kratzer bekommen.
Können Sie das noch ein bisschen weiter ausführen? Es gibt ja auch Kommentare, das könnte jetzt der erste Baustein zum Untergang Trumps sein, wenn er den Papst angreift und so weiter. Wie könnte denn so ein Vorgang aussehen?
Also man muss zunächst einschränken mit bestimmten Themen. Die Republikaner haben es geschafft, insbesondere mit zwei Themen, nämlich Abtreibung und sexuelle Identitäten und Genderpolitik, Christen hinter sich zu versammeln, aller Konfessionen. Aber jetzt treten eben andere Themen auf. Durch diesen Shift von diesen zwei Standardthemen, die sehr stark polarisiert haben in den USA, entsteht jetzt eine ungeordnetere Gemengelage, um das mal so auszudrücken. Und zwar nicht nur Frieden, sondern auch Menschenwürde in der Migrationspolitik. Hier erinnern wir uns, dass ja schon im Januar 2025 weltweit wahrgenommen wurde, dass Bischöfin Marion Budde von der Episcopal Church of Washington Trump bei seiner Amtseinführung die Leviten gelesen hatte. Und der US-Episkopat hatte schon im Januar sich sehr scharf, also katholischerseits, gegen das Vorgehen dieser Einwanderungsbehörde, die also Migranten wie Freiwild durch amerikanische Städte gejagt hatte und verschleppt hatte. Da begann es im Grunde genommen schon vor dem Iran-Krieg, dass da doch erhebliche Spaltungen aufkamen. Und das hat jetzt Trump also durch seine unüberlegte Attacke auf Leo nochmal verschärft und hat es im Grunde ja genommen auch zum internationalen Streitfall gemacht, weil Frau Meloni, die bis jetzt immer einen guten Zugang zu Trump hatte, hat sich ja jetzt auch vor den Papst gestellt und Trump kritisiert, was wiederum Trump dann als schockierend bezeichnet hat. Und das Verhalten von Meloni sei inakzeptabel. Also man hat den Eindruck, er erlebt jetzt einen Kontrollverlust durch diese Softpower, die das Papsttum hat. Stalin hatte ja mal gefragt, wie viele Divisionen hat der Papst? Das ist natürlich die plumpe Perspektive eines brutalen Machtpolitikers. Und das leuchtet so jemandem wie Trump, der auch so Allmachtsfantasien hat aus seinem Narzissmus, natürlich auch nicht ein, dass es auch sowas gibt wie Softpower, die eben nicht darauf beruht, dass man Machtmittel einsetzt und Gewalt, sondern indem man Herzen und Hirne von Menschen bewegt, und zwar von über einer Milliarde Menschen auf dem Erdball. Und insofern werden wir jetzt natürlich nicht sehen, dass dieser Krieg plötzlich abgebrochen wird. Aber die Legitimation dessen, der ihn sozusagen vom Zaun gebrochen hat, ist erschüttert. Und es tut dann doch schon weh, diese Politik der Nadelstiche des Vatikans, dass also immer wieder auch in der Rede vor den Diplomaten im Vatikan die USA kritisiert werden, insbesondere jetzt von einem Papst, der zwar zuletzt in Peru tätig war, nicht vor seiner vatikanischen Tätigkeit, aber in den USA ja geboren ist.
Der Vatikan wird also in der Öffentlichkeit als moralische Instanz wahrgenommen, Softpower, so haben Sie es ausgedrückt. Stellt sich die Frage, warum geht Trump dieses Risiko überhaupt ein oder war ihm das überhaupt bewusst?
Ich glaube nicht. Also so narzisstisch verkrümmte Persönlichkeiten, die einen Eindruck von ihrer eigenen Grandiosität haben, zumal im mächtigsten Amt der Welt, also von ihrer eigenen Allmacht, sehen sowas natürlich nicht voraus. Sie sind allerdings auch einfach wütend, denke ich, über Personen, die ihnen völlig frei und unabhängig gegenübertreten. Wir haben ja die Katzbuckelei der Staatschefs erlebt, die bei Trump aufgelaufen sind, um ihn zu weiterer Unterstützung für die Ukraine und so weiter zu bewegen oder davon abzuhalten, Grönland zu besetzen etc. Und hier tritt plötzlich jemand auf, den er nicht mit Zöllen, den er also in keiner Weise gefügig machen kann, und der das auch noch offen sagt, in ganz ruhiger Souveränität, dass er sich überhaupt nicht einschüchtern lasse, der einfach seinen Besuch in den USA zum 250-jährigen Jubiläum absagt und sagt, ich gehe stattdessen zu den Migranten nach Lampedusa, was ja alles Provokationen sind, nicht? Aber eben halt sanftmütige Provokationen. Das ist sozusagen in der Logik von Machtmenschen und zumindest potenziell auch Gewaltmenschen wie Trump natürlich nicht vorhanden. Und insofern sehen sie also auch nicht voraus, dass sie ihre eigene Situation durch Angriffe auf solche Personen wie den Papst verschlimmern können.
Macht also gegen Moral. Was würden Sie jetzt zum aktuellen Konflikt sagen, beziehungsweise den Angriffen, Anfeindungen von Trump auf Leo? Ist das jetzt ein kurzfristiger Streit, weil genauso schnell wie die Konflikte bei Trump auftreten, werden sie auch manchmal vergessen oder plötzlich gelöst? Sehen wir hier einen kurzfristigen Streit oder ist das ein grundsätzlicher Konflikt jetzt zwischen politischem Machtdenken und eben der christlichen Friedensethik?
Ich bin recht sicher, dass wir einen langfristigen Konflikt haben werden, denn er begann ja auch schon im letzten Jahr im Streit eben um die Migrationspolitik und das menschenunwürdige Verhalten dieser Einwanderungsbehörde und nicht erst mit dem Irankrieg. Und das Problem liegt eben doch unterhalb dieser Oberfläche von bestimmten Sachthemen, denn diese Selbstvergötzung, die Trump betreibt, die kann eigentlich eine christliche Kirche nur auf die Barrikaden bringen. Also einerseits, weil eben also diese ja fast schon blasphemische Selbstdarstellung ja sozusagen ein Angriff, eigentlich ein Übergriff von der weltlichen auf die geistliche Autorität und sozusagen auf Gott selbst darstellt, ja, wo es ja im Christentum dagegen heißt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber auch Gott, was Gottes ist. Also quasi ein klimaktischer Parallelismus nennt man das in der Exegese, dass also letzten Endes der Gottesgehorsam und der Respekt für die Sphäre, die Gott vorbehalten ist, dass man das einhält. Und weil natürlich die Kirche sich nicht nur für die Menschenwürde und für den Frieden einsetzen muss, sondern auch nach ihrem eigenen Erkenntnisgewinn im letzten Jahrhundert für die Demokratie als die Staatsordnung, die die Menschenwürde am ehesten gewährleistet und die menschliche Freiheit, die also ein zentrales Bild auch im christlichen Menschenbild ist. Und diese Demokratie droht ja zu kippen in Ochlokratie, nicht? Also in eine Pöbelherrschaft eigentlich, eine Herrschaft der Zügellosigkeit, der schieren Macht- und Gewaltausübung. Und dieses Problem wird uns in den USA ja erhalten bleiben, solange Trump an der Macht ist. Wir wissen nicht mal, ob die nächsten Wahlen, die Midterms, daran Wesentliches ändern können, weil er ja auch nicht bereit ist, die Checks and Balances, also die Einsprüche der Justiz und von parlamentarischer Seite die Mitwirkungsrechte immer zu respektieren. Das hat er auch bei diesem Krieg ja nicht getan. Also da deswegen das Problem strukturell ist, werden wir sicherlich also einen weiter schwelenden Konflikt zwischen der katholischen Weltkirche und der Weltmacht USA in nächster Zeit noch weiter sehen. Und es würde mich nicht wundern, wenn am Ende dann doch Trump den Kürzeren ziehen muss. Denn die Herzen und die Gewissen und die Gedanken von Menschen zu bewegen und sie zu einem moralischen Urteil auch anzuleiten, das ist eine Kraft, die eine Kirche hat, die man politisch nie unterschätzen darf. John Stuart Mill hat mal gesagt, it's on opinion only that government is founded. Also auf Meinung allein beruht alles Regieren. Und da haben zumal eine Weltkirche doch eine erhebliche Macht.
Sagt Andreas Püttmann, Politikwissenschaftler und freier Publizist in Bonn. Vielen Dank für Ihre Worte, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen noch einen schönen Tag.
Gerne geschehen, Herr Hoffmann.